Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. In der Predigtreihe über die prophetischen Wunder im Johannesevangelium spricht Norbert Lied jetzt über den sechsten Teil. Vorher hören Sie noch die Schriftlesung. Der Herr segne Sie tief und reich beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Wie bereits erwähnt, ist heute Norbert Lied unter uns. Er spricht zum Thema die prophetischen Wunder im Johannesevangelium. Das ist der sechste Teil. Ich möchte dazu die Schriftlesung vornehmen. Und wenn es Ihnen möglich ist, bitte ich Sie dazu aufzustehen. Ich lese Johannes 6, die Verse 14 bis 21 aus der Schlachter 2000 Übersetzung. Johannes 6, die Verse 14 bis und mit 21. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie: Das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See, und sie stiegen in das Schiff und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden, und Jesus war nicht zu ihnen gekommen. Und der See ging hoch, da ein starker Wind wehte. Als sie nun ungefähr 25 oder 30 Stadien gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und sich dem Schiff nähern, und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn in das Schiff nehmen, und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fahren wollten.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir wollen also weitermachen mit den neun prophetischen Wundern im Johannesevangelium. Und wir kommen heute zu diesem Text, den Markus gelesen hat. Es ist die Stillung des Sturmes auf dem See Genezareth, wo der Herr Jesus auf dem Wasser ging. Glauben Sie, dass Jesus auf dem Wasser ging? Kein Zweifel dran, ne? Ja, dieser Text, Johannes 6, Vers 14 bis 21, und wir wollen auch heute Morgen gerne versuchen, diesen darzulegen, einmal, für was steht dieses Wunderzeichen prophetisch? Ich bin mir bewusst, dass ich nichts Neues sage, es sind eigentlich immer wieder Wiederholungen in anderen Perspektiven, die uns die Bibel hier weitergibt. Ich hoffe, dass wir uns dennoch dafür interessieren. Und der zweite Hauptteil wird dann lauten: Für was steht dieses Wunderzeichen persönlich? Also für unser eigenes Leben. Nun, das hatten wir bereits letzten Sonntag gesagt. Das Volk hatte durch die Brotvermehrung erkannt, dass Jesus der Prophet ist. Der Prophet, von dem Mose gesprochen hat: Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, dir erwecken, auf den sollst du hören. Daraufhin wollten sie ihn zum König machen, zum König, Messias. Aber was tut Jesus? Er geht nicht darauf ein, sondern stattdessen zieht er sich zurück auf einen Berg. Und zwar ganz allein. Wir haben letzte Woche gesagt, dass der Zeitpunkt der Königsherrschaft unseres Herrn Jesus, als er sich damals von seinem Volk zurückzog, nur verschoben worden ist, wegen der Verhärtung des Volkes damals, der damaligen Generation, aber dass diese Königsherrschaft nicht aufgehoben ist. Der Herr Jesus wird laut Offenbarung Kapitel 19 diese Königsherrschaft antreten, wenn er zurückkommt, in großer Kraft und Herrlichkeit. Und nun, durch welche Erlebnisse oder durch welche Ereignisse das jüdische Volk gehen muss, bis dass dieser Zeitpunkt kommt, dass Jesus in Herrlichkeit erscheint und seine Königsherrschaft aufrichtet, das wird uns jetzt verdeutlicht durch diese vorliegende Geschichte der Jünger auf dem See Genezareth. Wird auch mal Meer Galiläa genannt, Meer oder See, immer wieder austauschbar. Es sind genau 7 Punkte, die ich jetzt gerne versuchen möchte, mehr oder weniger stichpunkthaltig anzuwenden über das, was da geschehen ist. Und jeder Punkt hat irgendwo so einen prophetischen Touch, der im Gesamtkontext der Bibel wunderbar aufgeht. Zunächst einmal der erste: Jesus trennte sich von seinem Volk. Es heißt in Vers 15, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Der Evangelist Markus fügt hinzu im Markus-Evangelium 6,46, und nachdem er sie verabschiedet hatte, die Volksmengen, ging er auf einen Berg, um zu beten. Also der Herr Jesus, statt sich zum König machen zu lassen vom Volk, geht er auf den Berg, er allein, um zu beten. Und das erinnert uns natürlich schon einmal an die Himmelfahrt. Da ist das eigentlich im Großen passiert, was hier vorgeschattet wird. Da war Jesus mit seinen Jüngern zusammen und er ließ sie alleine zurück. Er fuhr in den Himmel, Apostelgeschichte Kapitel 1. Und Jesus befindet sich jetzt sozusagen auf dem Berg Gottes im Himmel. Und was tut er da? Beten. Denn er ist der Hohepriester für uns auf dem himmlischen Berg zu Rechten Gottes des Vaters. Zweitens, die Zerstreuung. Als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See. Also sehen Sie, Jesus hat sie verlassen, ging auf den Berg allein, um zu beten. Seine Jünger mussten in diesem Moment, als es Abend geworden war, an den See gehen und über den See fahren. Als der Herr gen Himmel gefahren war, Apostelgeschichte Kapitel 1, zu dieser Zeit wurde es Abend. Abend über Israel. Zu dieser Zeit entstand aber auch die Gemeinde Jesu zur Abendzeit der Heilsgeschichte. Und gleichzeitig wurde Israel nach der Himmelfahrt unseres Herrn hinab an das Meer geführt. Das heißt, sie kamen in die Diaspora. Sie kamen in die Zerstreuung. Die Juden mussten auf das Meer der Nationen. Das Meer ist immer ein Bild auch für die Nationenwelt in der Bibel. Und seit der Himmelfahrt unseres Herrn, in dem er als Hohepriester tätig ist, leben wir sozusagen am Abend der Heilsgeschichte. 1. Korinther 10, Vers 11 sagt deutlich, dass auf uns, auf unsere Weltzeit jetzt, nach der Himmelfahrt Jesu, das Ende der Weltzeit gekommen ist. Ja, wir leben bereits 2000 Jahre am Abend. Das ist ein langer Abend, ne? Und bereits zur damaligen Zeit schrieb der Apostel Paulus ganz in diesem Sinn, in Römer 13, Vers 12, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. Also diese Beispiele sagen uns und zeigen uns das im prophetischen Charakter. Die Jünger mussten also am Abend auf das Meer, Israel in das Meer der Nationen hinein, und seitdem haben wir Abendgeschichte. Endzeit, das nächste Ereignis ist der neue Tag, den Jesus bringen wird, wenn er in Herrlichkeit als die Sonne der Gerechtigkeit zurückkommt. Vorher natürlich noch die Entrückung, das ist klar, aber das ist ein separates Thema. Drittens, die große Drangsal. Es war nicht nur Abend, sondern es ging ja noch weiter, es ging noch tiefer, es wurde dramatischer, es wurde spannender, die Ereignisse überstürzten sich auf einmal. Wir lesen, und sie stiegen in das Schiff und fuhren über den See nach Kapernaum, und es war schon finster geworden. Aus dem Abend wurde Finsternis, und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Vers 17. Also die Jünger im Boot symbolisieren ja sowohl das Judentum im Allgemeinen als auch den Überrest am Ende der Tage. Die Endzeit, der Abend, zieht sich hinaus bis in die tiefe Nacht. Und das wird die Nacht der großen Trübsal oder der großen Drangsal für Israels werden, tiefste Finsternis. Und diese finstere Stunde ihrer Geschichte, in denen sie allein und isoliert sind, eine Zeit, in der der Herr immer noch nicht zurückgekehrt ist. Es steht ja deutlich da. Und das geht ja auch prophetisch auf, ja? Es war schon finster geworden und Jesus war nicht zu ihnen gekommen. Das ist die dramatische Situation des Judentums. Und ganz besonders dann, wenn es finster wird. Und wie diese Finsternis aussieht, und daran sehen wir wieder, dass das Ereignis auf dem See Genezareth Schatten wirft auf die großen Umrisse der Prophetie, das legt uns der Prophet Zephania aus, der nämlich dann sagt, in Kapitel 1, Vers 15, denn dieser Tag, also der Tag des Herrn, der Trübsal, ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und der Angst. Denken wir, die Jünger im Boot auf dem See, ein Tag des Wetters und des Ungestüms, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag der Wolken und des Nebels. Ja? Da sehen wir diese Jünger auf dem See Genezareth, genau in dieser Situation hineingestellt. Viertens, das sind 7 Punkte, viertens, weltweite Judenfeindschaft. Und der See ging hoch, da ein starker Wind wehte. Vers 18. Die Parallelstelle im Markus-Evangelium fügt hinzu, und er sah, der Herr Jesus, der ja alleine auf dem Berg war, weit weg von den Jüngern. Und er sah dennoch, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Tja, es gibt ja unzählige Stellen im Alten und im Neuen Testament, die uns bezeugen, wie der Gegenwind der Nationen auf dem Weltenmeer gegen Israel zunehmen wird und wie sie in die große Finsternis getrieben werden. Die Wellen werden, die Wellen der Nationen, die Wellen der Feindschaft weltweit werden stärker, höher und schlagen in das Boot des Judentums, das heißt in ihr Land. Und aktuelle Beispiele in der Tagespolitik oder im Tagesgeschehen bestätigen das ja, oder? Wie das Nationenmeer unruhig wird gegenüber Israel und die Wellen höher schlagen und in das Boot Israel hinein. Ich hatte gestern das Vorrecht, einen Freund zu besuchen, mit ihm ein bisschen Gemeinschaft zu haben. Seine Frau kommt aus Kanada und die sagte mir, dass jetzt zurzeit in Kanada auch diese sogenannte Homosexuellenparade stattfindet, eine Woche lang in Toronto. Und unter anderem ist das Motto dieser homosexuellen Parade eine Demonstration gegen die Apartheid in Israel. Also man muss sich mal diesen Gegensatz vorstellen. Ne? Eine homosexuellen Parade und dann demonstrieren die mit Schildern gegen das jüdische Volk. Oder ich las vor wenigen Tagen Folgendes unter dem Titel »Lässt der Westen Israel fallen?« Israels Feinde treiben den jüdischen Staat in die Enge. Auch die westlichen Partner gehen auf Distanz. Israel sucht neue Verbündete. Israel sieht sich ungewöhnlich massiver Kritik von Seiten westlicher Regierungen und Medien ausgesetzt. In einer Intensität, die selbst verbrecherische Diktaturen kaum je über sich ergehen lassen mussten. Es nimmt zu. Und ein französischer Philosoph, das habe ich auch dieser Tage gelesen, ist einer der bekanntesten französischen Philosophen, der schrieb kürzlich über diese Stürmung des Schiffes vor Gaza unter dem Titel »Warum ich Israel verteidige« unter anderem Folgendes. Fehler wurden gemacht. Ich kann es nur wiederholen, ganz und gar nicht kann ich aber die Flut von Heuchelei, Scheinheiligkeit und Desinformation akzeptieren, die, wie jedes Mal, wenn Israel einen Fehler begeht und ins Straucheln gerät, sofort die weltweiten Medien überschwemmt, als hätte man nur auf eine günstige Gelegenheit gewartet. Ja, das stimmt. Also das sind so zwei, drei kurze Beispiele und wir könnten jeden Tag hinzufügen, wie das Weltenmeer der Nationen unruhig ist und die Wellen höher schlagen und der Gegenwind gegen Israel kräftig bläst. Ja, wie recht hat doch der Psalmist, wenn er sagt, Psalm 124, 2, wenn der Herr nicht für uns gewesen wäre, als die Menschen gegen uns auftraten, so hätten sie uns lebendig verschlungen, als ihr Zorn gegen uns entbrannte. Dann hätten die Wasser uns überflutet. Ein Strom wäre über unsere Seelen gegangen. Und Psalm 65, 8 sagt, der du das Brausen des Meeres stillst, das Brausen ihrer Wellen und das Toben der Völker. Toben der Völker gleich Brausen der Wellen und des Windes. Ja? Da sehen wir, was damit gemeint ist. Aber wir sind auch davon überzeugt, dass obwohl der Herr weit weg ist, im Himmel, auf dem Berg Gottes, um zu beten als Hohepriester, ihm die Not Israels nicht entgeht. Er war auf dem Berg allein, hatte sich zurückgezogen und er sah, dass sie Not litten und der Wind gegen ihnen war. Schön, ne? Fünftens. Die Rückkehr des Herrn. Als sie nun ungefähr 25 oder 30 Stadien gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und sich dem Schiff nähern und sie fürchteten sich. Vers 19. Also ein Stadion hatte eine Länge von 185 Meter, dann waren 25 bis 30 Stadien ungefähr 5 Kilometer. Man sagt, man bräuchte, wenn man kräftig rudert, so Fischer, die das gewohnt waren, ungefähr eine Stunde für diese Strecke. In dem Moment begegnete ihnen der Herr. Insgesamt waren sie von Anbeginn des Abends bis zur vierten Nachtwache unterwegs, das heißt bis früh am Morgen. Aber hier wird diese einstündige Strecke ganz besonders erwähnt. Ich habe mir gedacht, das könnte ein zutreffendes Bild sein für die Stunde der Errettung Israels beim Kommen des Herrn. Zum Beispiel sagt ja Psalm 102, Vers 14, du wirst dich aufmachen und dich über Zion erbarmen. Denn es ist Zeit, dass du ihr Gnade erweist. Die Stunde ist gekommen. Ja, lassen Sie es mich noch einmal sagen. 4 Nachtwachen. Und diese Stunde, ganz früh, bevor der neue Tag anbrach, die letzte Nachtwache, wir kommen nachher nochmal darauf zurück, in dieser letzten Stunde kam ihnen der Herr entgegen. Es ist Zeit, dass du uns erlöst, die Stunde ist gekommen. Oder die Offenbarung sagt, Kapitel 14, 6 und 7, und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk, und ich füge hinzu, und jedem Menschen. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde des Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Also mit dieser Stunde der Erlösung Israels oder diese Stunde des Gerichts ist nicht buchstäblich eine Stunde gemeint, ja, das ist uns klar. Aber das ist die letzte Etappe dann in der großen Drangsal, wo Gott eingreift und Jesus zurückkommt. Und jetzt komme ich nochmal darauf zurück. Matthäus und Markus erwähnen, dass der Herr zur 4. Nachtwache zurückkam. Das war gegen 3 und 6 Uhr in der Früh. Also die unmittelbare Nachtwache, die letzte Nachtwache vor dem Aufgehen der Sonne und zu dem Beginn eines neuen Tages, wenn wir nach heutiger Rechnung ausgehen. Und zu dieser Zeit trat der Herr ihnen leiblich wieder in Erscheinung. Also ganz am Ende. Die Jünger mussten von dem Abend an mussten sie durch diese ganze Geschichte über den See Genezareth und alle 4 Nachtwachen durchleben bis zur tiefsten Finsternis. Und ich sage einmal, in der letzten Stunde der 4. Nachtwache, da kommt der Herr ihnen entgegen. Wo ist das mit Israel? Ja? Israel muss durch die ganze Nacht, durch die, wie sagt es Jeremia Kapitel 30, Vers 7, durch die Angst Jakobs, bis dass der Herr ihnen sichtbar wieder entgegenkommt. 6. Also vom 1. Hauptpunkt, der 4. Punkt. Der große Versöhnungstag. Sie haben sich gerade noch gefürchtet und jetzt heißt es in Vers 20, er aber sprach zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Nach einer langen Nacht, nach einem langen Kampf, nach großen Widersächlichkeiten, mit Furcht verbunden, kommt der Herr mit der erlösenden Botschaft, ich bin's, ich bin, ja? Fürchtet euch nicht. Klagelieder, das ist so ein schönes Buch, darin heißt es in Kapitel 3, Vers 57 und 58, du nahtest dich mir an dem Tag, als ich dich anrief, du sprachst, fürchte dich nicht. Du führtest, o Herr, die Sache meiner Seele, du hast mein Leben erlöst. Wenn der Herr wiederkommt, wird er seinem Volk den himmlischen Trost und die ewige Rettung bringen, seinen Frieden. Und endlich wird Israel die jahrtausendelange Furcht genommen. Und gleichsam wird der Wind auf dem Nationenmeer sich legen. Psalm 30, Vers 6 sagt, denn sein Zorn währet einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Jetzt mal auf Israel gelegt. Den Abend lang währet das Weinen. Am Abend mussten sie auf dem See. Aber des Morgens, nach 4 Nachtwachen, ist Freude. Kam ihnen der Herr entgegen. Und jetzt siebtens, das messianische Reich. Vers 21, tolle Sache, was hier passiert. Da wollten sie ihn in das Schiff nehmen und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fahren wollten. Stellen Sie sich mal vor, sie wollen hier von Stettbach, was weiß ich, nach Bern und sie betreten so gerade mal die Stufe in den Zug und schon sind sie da. Ja, so ähnlich ist das gegangen. Oder sie machen die Tür zum Auto auf, wollen den Motor starten und merken, Mensch, ich kann gerade wieder ausmachen. Bin schon angekommen. Also gerade waren sie noch mitten auf dem Meer, gerade noch im kräftigen Kampf, gerade noch schlugen der Wind und die Wellen in ihr Boot hinein, gerade noch hatten sie große Furcht und große Angst und jetzt auf einmal begegnet ihnen Jesus Christus und sie waren plötzlich an Land und an ihrem Ziel angekommen. Kapernaum. Israel sehnt sich seit Jahrtausenden dem messianischen Reich entgegen und sie hatten ja immer aus eigener Kraft das Ziel versucht zu erreichen, aber sie haben es nicht geschafft. Wie viele Friedensbündnisse und Versuche und Anläufe, aber was ist passiert? Feindschaft, Verfolgung, Krieg, Hass schlugen ihnen entgegen, ja, wie Wind und Wellen. Aber wenn der Herr zurückkommt, dann werden sie plötzlich das Ziel des messianischen Reiches erlangt haben. Und da möchte ich noch einmal einen Psalm zitieren, und zwar Psalm 107, Vers 26 bis 30. Sie fuhren empor zum Himmel und hinab zur Tiefe, auf den Wellen, ja, mit ihrem Boot. Und ihre Seele verging vor Angst. Sie taumelten und schwankten wie ein Trunkener und alle ihre Weisheit war dahin. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Er stillte den Sturm, dass er schwieg und die Wellen sich beruhigten. Und jene freuten sich, dass sie sich legten, die Wellen. Und er führte sie in den ersehnten Hafen. Ist auch evangelistisch, ne? Unser Leben ist sturmbewegt. Manche Menschen kämpfen selber, bis dann Jesus kommt und sie in den ersehnten Hafen führt. Und das betrifft natürlich Israel, ist ein Psalm für Israel. Wenn der Herr wieder in das Boot Israels gestiegen ist und sie zu dem sicheren Hafen seines Reiches geführt hat, dann wird das ja auch nicht ohne Auswirkungen bleiben, einmal für Israel selbst, aber auch dann für die Nationenwelt, wo die Wellen sich gelegt haben. Und bitte erlauben Sie mir, hier noch Markus 6, Vers 54 bis 56 anzufügen. Das ist immer so die Parallele dazu. Da geht es nämlich noch ein bisschen weiter. Als Jesus also in das Boot der Jünger gestiegen ist und die dann plötzlich an Land waren, wo sie hin wollten, da geschah Folgendes. Und als sie aus dem Schiff traten, erkannten die Leute ihn sogleich, durchliefen die ganze umliegende Gegend und fingen an, die Kranken auf den Liegematten dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er sei. Und wo er in Dörfer oder Städte oder Gehöfte einkehrte, da legten sie die Kranken auf die freien Plätze und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Was also da passiert war, ja? Nach dieser langen Nacht, nach diesem schweren Kampf, als der Herr ihnen begegnet und sie auf einmal an Land kommen mit Jesus Christus in ihrem Boot, das spricht sich rum, das wird ein Segen für alle umliegenden Menschen. Also prophetisch übertragen könnten wir sagen, wenn der Herr dann einmal wieder in das Boot Israel gestiegen ist und sich ihnen zu erkennen gegeben hat, dann wird das ein Friede werden, eine Genesung, ein Heil für alle Nationen drumherum in dieser Welt. Ströme lebendigen Wassers werden fließen. Nationen werden gesund werden. Von Sünde geheilt. Herrlich. Das alles wird uns so gezeigt, hier in diesem Wunder. Und nun, dass wir hoffentlich auch nicht zu kurz kommen, für was steht dieses Wunderzeichen denn eigentlich persönlich? Was kann ich jetzt so für mich, für mein Leben, für mein Alltag, für meine Familie vielleicht. Was kann ich aus diesem Wunderzeichen hier für mich persönlich mitnehmen? Zwei Dinge. Nur zwei Dinge, nicht sieben. Einmal, dieses Wunder steht für das normale Christenleben. Und zweitens, das Wunder steht für ein nüchternes Christenleben. Erstens für das normale Christenleben. Ich hatte mal das Vorrecht, als ich selber noch bei der Marine war, oben in Kiel, war ich unter anderem mal auch auf dem Schiff Gorch Fock. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, Begriff ist. Gorch Fock ist eigentlich das Pseudonym eines bekannten norddeutschen Schriftstellers gewesen, und der hieß richtig Johann Wilhelm Kienau. Lebte von 1880 bis 1916, ist gar nicht alt geworden. Er war seinerzeit auch Marinesoldat, und nach ihm ist dieses bekannte deutsche Segelschulschiff, ist ein Segelschulschiff, Gorch Fock, genannt. Dieser Mann war gläubig, und der hat einmal gesagt: Ich weiß nicht, wohin Gott mich führt, aber ich weiß, dass er mich führt. Dieser Mann, Gorch Fock, kam 1916 auf einem Schiff, auf dem er Dienst tat, in Verbindung mit dem Zweiten Weltkrieg ums Leben. Das Schiff ging unter und seine Leiche wurde später in der Nähe von Göteborg an Land gespült. Da hat man ihn dann auch beerdigt. Sehen Sie, wir alle hier. Ich hoffe alle, ich weiß ja nicht. Aber ich denke mal, die meisten von uns hier haben Jesus zum König ihres Lebens gemacht. Ja? Und wir sind auf dem Weg zum himmlischen Kapernaum. Warum himmlisches Kapernaum? Kapernaum heißt Dorf des Nahum. Kapernaum. Und Nahum bedeutet Trostreich. Also wir sind auf dem Weg in das himmlische Trostreich, ja? Wenn ich das mal so sagen darf. Doch stattdessen wir nun bereits auf Erden wie Königskinder bewahrt blieben, das wäre ja schön, ne? Und durch ruhiges, seichtes Gewässer geleitet würden, bis wir endlich in Kapernaum sind, müssen wir durch die stürmische See des Lebens. Es ist oft dunkel und das Schlimmste ist, Jesus ist immer noch nicht gekommen. Ich denke manchmal an unsere Vorfahren, unsere Väter und Mütter in Christo. Die haben schon die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus verkündigt, sich danach ausgestreckt, danach gelebt, Sehnsucht gehabt, die Erscheinung Jesu lieb gehabt und immer gebetet und gerechnet, ach Herr, möchten wir doch überkleidet und nicht entkleidet werden, möchtest du doch bald wiederkommen und dein Reich aufrichten und gestorben. Wie wird es mit uns sein? Jesus ist immer noch nicht zurückgekommen. Er kommt. Aber wann? Wissen wir nicht. Tatsache ist, er ist noch nicht da. Der Wind ist uns entgegen, oder? Vielleicht bäumen sich Kinder auf oder Eltern. Gibt es ja auch, wenn die Eltern mal durch die Pubertät gehen, ja? Immer neue Wellen schlagen in unser Boot und wir leiden große Not. Da fühlen wir uns noch allein, wir fürchten uns und Jesus ist nirgends zu sehen. Das ist die Realität, machen wir uns nichts vor. Also ich kenne das. Wir rudern, wie wir können. Wir nehmen uns Geschwister zur Hilfe. Wir beten natürlich auch, wir gehen zu Fachkräften, wir holen uns Rat, wir gehen vielleicht auch zu den Ältesten und sagen, bitte betet über uns, wenn es eine körperliche Anfechtung ist. Wir versuchen Dinge zu ändern und alles entwickelt sich zum Schlechteren. Oder? Nicht immer. Aber das gibt's. Ich habe gerade eben gestern jemanden besucht, auch. Der ist in den letzten 7 Jahren 10-mal an dem Fußgelenk operiert worden. Jetzt vor einer Woche etwa das 10. Mal. Jetzt haben sie es versteift. Wollt und wollt nicht besser gehen. 10 Mal. Brutal. Auch wenn sich manche Situationen kaum verändern. Ich staune übrigens über den Optimismus dieser Person. Ja? Also wenn ich 10 Mal so operiert worden wäre, also mein lieber Scholli, das wäre nicht so einfach. Ich bin nämlich sehr leidensscheu. Wir dürfen trotz Leid wissen, Gottes Handeln und Zulassungen verstehen wir oft nicht, aber wir dürfen im Glauben Folgendes wissen. Das können wir nur im Glauben wissen. Jesus ist auf den himmlischen Berg und betet für uns. Das ist mal das eine. Er verwendet sich für uns als Hohepriester. Dennoch ist er auch hier und er sieht, wie wir beim Ruder Not leiden. Nichts entgeht dem Herrn in unserem Leben. Weder kleine noch große Nöte. Und das Wunderbare ist, der Herr ist einerseits im Himmel, als der Hohepriester, leiblich, persönlich, und andererseits lebt er doch in unserem Herzen und ist uns ganz nah durch den Heiligen Geist. Beides stimmt. Die endgültige Hilfe erleben wir aber erst, wenn der Herr Jesus zurückkommt, und erst dann werden wir das Ufer erreichen. Oder wir auferstehen, ja, aus den Toten. Dann erst werden wir das Ziel erreichen, zu dem wir unterwegs sind, das himmlische Kapernaum, das Land des ewigen Trostes. Und erst dann werden wir keine Fragen mehr haben und alles in dem Licht des Satzes sehen: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Erst dann. Oder ich habe einen Freund, Bekannten, sehr vorbildlichen Christ, der hat den fürchterlichen Rücken, leidet sehr darunter, ist auch schon operiert worden, ziemlich komplizierte, schwere Operation, aber es wird nicht besser, Schmerzen, kann kaum noch gerade gehen oder längere Zeit stehen oder gehen, fällt ihm schwer. Ich staune immer wieder über den Optimismus, der da ist. Ja? Irgendwie kein Jammern, immer was Positives. Oder noch ein Beispiel vielleicht, ich habe einen Bekannten in Ostdeutschland, der ist sehr schwer nierenkrank geworden, steht in der Blüte seines Lebens, empfängt Dialyse, und das Schlimme ist, er sagt: Norbert, je mehr ich bete und je mehr Leute mit mir beten, je schlimmer wird's. Ich frage mich, was ist da los? Wo ist der Herr? Wo ist Gott? Ist das normal? Und ich sage: Ja, ist normal. Gott verspricht uns keine gute, oder sagen wir mal so, Gott verspricht uns keine ruhige Reise, aber eine sichere Ankunft. Es ist möglich, dass der Herr uns aus einer Not errettet und wir wunderbare Erfahrungen machen, regelrecht Wunder erleben. Oh ja, hoffentlich. Und ich denke, unsere Ältesten aus unserer Gemeinde haben das auch schon des Öfteren wirklich erlebt. Ja, wenn sie über Menschen gebetet haben, dass da Heilung war oder Besserung oder Trost, oder manche wurden plötzlich aus familiären Nöten, aus finanziellen Nöten gerettet oder aus irgendwelchen anderen Bedrängnis wurde ihnen geholfen. Fantastisch, man lebt den Herrn im Alltag, in wunderbaren Situationen, die sich ergeben. Aber es kann auch sein, dass eine Not bleibt oder vielleicht sogar mehrere. Ich möchte mal, das ist nämlich so, ich lese gerade die neue Genfer Übersetzung, das Neue Testament. Und wenn man so immer mal eine andere Bibelübersetzung liest, dann wird einem, was schon immer sehr bekannt ist, aber so im neuen Licht wird einem das einfach groß, ja. Und Apostelgeschichte 10, 22, das möchte ich mal zitieren, das habe ich dieser Tage gelesen, neue Genfer Übersetzung, da heißt es, also war Paulus und Barnabas, und in allen drei Städten stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Nach Gottes Plan, so sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in das Reich Gottes kommen. Es ist doch eigenartig, als ich mir diesen Text so durch den Kopf gehen ließ, ja? Ist doch eigenartig, dass Paulus und Barnabas hier in diesem Fall an diesen drei verschiedenen Plätzen, das war übrigens Lystra, Ikonion und Antiochia, immer dasselbe verkündigen. An drei verschiedenen Plätzen. Und dabei nicht sagen, vertraut auf Jesus, das sagen sie. Haltet unbeirrt am Glauben fest. Es ist Gottes Plan, euch aus jeder Not zu erretten. Ihr werdet die Segnungen des Herrn erleben. Ihr werdet Wunder erleben. Hart nur aus, das ist ganz nah. Pass auf, vielleicht noch ein paar Tage oder Wochen. Interessanterweise hört man das so oft von den Kanzeln. Ja? Lass dich stärken im Glauben, halt im Glauben fest. Gott wird bald ein großartiges Wunder in deinem Leben tun und dich befreien. Und wenn das nicht geschieht, dann liegt das natürlich an dem Betreffenden. An wen denn sonst? Ich habe noch nie, stellen Sie sich mal vor, ich habe mir das so überlegt, ich habe noch nie gehört, dass man von der Kanzel lautstark verkündigt, stellt euch mal vor, ja, da wäre so ein, irgendwie so ein großer, bekannter, weltweiter bekannter Verkündigungsevangelist oder Verkündigungsstar oder wie man so sagt, und er würde so von der Kanzel vor Tausenden von Menschen, vielleicht noch über Fernsehen verkündigen, vertraut auf Jesus! Leute, haltet im Glauben fest! Es wird nicht besser, sondern immer noch schlimmer! Sei stark! Ein Ende des Leidens gibt es erst im Reich Gottes. Aber offensichtlich ist das biblisch. Lesen Sie mal das Neue Testament. Nicht nur die Evangelien, wo so viele Wunder geschahen. Und der Anfang der Apostelgeschichte. Sondern auch weiter, den Rest der Apostelgeschichte. Und dann die Briefe, bis in die Offenbarung hinein. Habe ich sie jetzt entmutigt oder ermutigt? Ich weiß auch nicht. Zweitens und eigentlich letztens, das nüchterne Christenleben. Es ist ja Matthäus, der Evangelist Matthäus, Levi, der flechtet noch eine Begebenheit hier in dieser Erzählung, als Jesus auf dem Wasser ging und seinen Jüngern begegnet, ein, die Johannes nicht erwähnt. Das ist ja auch der Sinn der Evangelien, dass sie sich gegenseitig ergänzen. Ja? Matthäus fügt nämlich Folgendes hinzu. Sie kennen die Geschichte alle. Als Jesus also da auf dem Wasser ging und seinen Jüngern entgegenkam, da heißt es dann, Matthäus 14, ab Vers 28 bis 33, Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu, dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm! Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Eigentlich eine faszinierende Geschichte. Also wenn wir das unseren Enkeln erzählen, so richtig schön ausschmücken, wie Jesus da auf dem Wasser kommt und dann dieser Petrus. Ne? Nicht, dass sie das nachmachen in der Badeanstalt, ne? Im Schwimmbecken, als Nichtschwimmer. Aber erlauben Sie mir mal eine Frage. Was meinen Sie? Welches Wunder war eigentlich größer? Über ruhiges Wasser zu laufen oder über sturmbewegtes Wasser zu laufen? Also ich würde sagen, Beides benötigte dieselbe Wunderkraft. Auch bei schlimmstem Wetter, 36 Grad im Schatten, möchte ich nicht über Wasser laufen. Sie? Was will uns das denn sagen? Seid nüchtern. Petrus ist es übrigens, der nachher dann in seinem, ich glaube, ersten Petrusbrief sagt, er dreimal ruft er die Gemeinde Jesu auf und sagt, seid nüchtern. Seid nüchtern in allen Dingen. Wenn der Herr uns im normalen Alltag durchträgt, ja, dann ist das kein kleineres Wunder, als wenn er uns durch sturmbewegte Zeiten trägt. Ohne ihn würden wir immer untergehen. Egal bei welchem Wetter. Bei Sonnenschein, wenn alles glatt läuft in unserem Leben oder wenn es stürmt. Ohne ihn würden wir immer untergehen. Ist sowieso ein Wunder, dass wir leben. Jeder Tag ist ein Wunder, dass wir leben. Dass wir existieren. Aber schauen wir uns mal den Glauben des Petrus an. Also es stecken einfach manche Dinge in der Geschichte, also die sind unwahrscheinlich. Also man muss ja dem Petrus sagen, also man kann ja sagen über ihn, was man will, aber der Mann hat ja nur wirklich Glauben gehabt, oder? Stellen Sie sich mal vor, also Petrus glaubt an die Macht Jesu. Herr, wenn du das bist! Er glaubt an die Kraft des Wortes Jesu, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu gehen. Er glaubt an die Allmacht Jesu. Er hat Jesus als Ziel vor Augen. Er hat den Blick auf Jesus gerichtet. Im völligen Vertrauen und Glauben an seine Macht. Und er will dem Herrn in den unmöglichsten Situationen folgen. Und wenn es auf dem Wasser ist, auf dem See Genezareth. War das nicht großartiger Glaube? Würde man sagen, ja, ne? So weit muss erstmal jemand kommen. Also von all den großen Glaubenshelden, die es gibt, hat das wohl doch keiner gewagt. Petrus ja. Und ich denke mir mal so, es wäre doch schön gewesen jetzt, oder eine Ermutigung. Hätte denn der Herr jetzt zu Petrus nicht sagen können, Mensch Petrus, das wagst du im Aufblick zu mir? Das glaubst du? Also ich bewundere oder ich freue mich über deinen großen Glauben, Mensch Junge, komm raus! Mir entgegen. Stattdessen sagt der Herr, nachdem Petrus dann auf den Wind geguckt hat und dann eben Angst bekam und unterging, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Seltsam, oder? Seid nüchtern. Er nennt ihn ja nicht Ungläubigen. Das ist ja auch schön, ne? Er sagt ja nicht, du Ungläubiger. Er sagt ja nur, du Kleingläubiger. Weil Petrus glaubte ja. Er sagt einem Gläubigen, du Kleingläubiger. Hatte Petrus denn keinen großen Glauben, wenn er im Vertrauen auf Jesus über das Wasser ging? Ja gut, gut, dann hat er Angst gekriegt, weil da der Wind war und ist untergegangen. Aber ich meine, trotzdem, ja, immerhin, das erstmal wagen. Wissen Sie was? Sein Glaube hat sich in der Krise nicht bewährt. Und das zählt. Das zählt. Ich möchte das nochmal sagen, die Brüder, die ich dir soeben erwähnt habe, die für mich eigentlich in ihrem Leid, in ihrer Not doch auch ein Zeugnis sind. Weil es tritt nicht unbedingt jetzt eine Besserung ein oder ist bis jetzt keine Besserung eingetreten, kann man sagen, eher noch dramatischer geworden. Und doch ist da so ein positives Denken im guten Sinn, im biblischen, geistlichen Sinn, ja? Ein Optimismus, ein Vertrauen. Nicht, dass der Herr, ja, mein krummer Rücken, der, pass mal auf, das 2 Monate ist der wieder gerade. Nein. Die gehen einfach so mit Jesus. Welcher Glaube oder welchen Glauben wir wirklich haben und welcher Glaube tatsächlich zählt bei Gott, zeigt sich nicht in den Wundern, die wir erleben, oder in den großen Taten, die wir machen, sondern in den Nöten, die wir im Vertrauen auf Jesus durchstehen. Nicht im übers Wasser gehen zeigt sich der Glaube, sondern wenn wir anfangen zu sinken und der Sturm weht, dann zeigt sich der Glaube. Und darauf reagiert der Herr. Nicht als Weltenbezwinger, solange alles gut geht, sondern inmitten einer vielleicht unveränderlichen Not, wo sich nichts zum Besseren wendet und in der man trotzdem nicht an der Treue Jesu zweifelt. Da beweist sich der Glaube. Der Glaube, der nüchterne Glaube des Neuen Testamentes. Heute in den Losungen haben wir das gelesen, 2. Korinther 4, 8, ist ja auch Paulus, sehen wir, wie nüchtern das zugeht. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir verzagen nicht. Wir kommen in Nöte, in Ängste, in Verfolgung, aber wir bleiben voller Zuversicht. Als das erste Lied hier von den Zionsängern gesungen worden ist heute Morgen, da dachte ich auch an die Losungen, weil als ich die heute Morgen auch noch so für mich gelesen habe, bei den Losungen steht ja immer noch unten drunter so ein Vers, meistens ein Liedervers oder irgendwie ein Gedichtvers. Und ich fand den heute Morgen auch sehr zutreffend, auch sehr passend, besonders zu dem ersten Lied. Da heißt es nämlich, und damit schließe ich, Lob Gott getrost mit Singen, frohlock du christlich Schar, dir soll es nicht misslingen, Gott hilft dir immer da. Ob du gleich hier musst tragen viel Widerwärtigkeit, sollst du doch nicht verzagen, er hilft aus allem Leid. Indem, dass er uns jetzt durchträgt und zum Schluss, wenn wir das Ziel des himmlischen Kapernaums erreicht haben. Amen.
In der Predigtreihe über die prophetischen Wunder im Johannesevangelium sprach Norbert Lied soeben über den sechsten Teil und wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ja auch ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD und vielem anderen mehr. Deshalb bleiben Sie bitte dran. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.